Duschmitteilung, bevor Jesus wiederkommt. Ihr kennt sicher alle Duschmitteilungen. Oder weiß jemand hier nicht, was das ist? Also wer so ein Ding hat, sollte es wissen. Die Bimmel, wenn sie mit Ton eingestellt sind, dann die meistens nicht mehr, ich stelle fast alle ab. Aber eingeblendet werden sie. Und immer wenn so was passiert oder wenn so ein Duschmitteilung erscheint, ist irgendetwas passiert. Manchmal so weltbewegende Dinge wie, keine Ahnung, irgendein was Neues gepostet bei Instagram oder sonst wo. Weltbewegend, aber nicht für mich. Aber es gibt auch andere Push-Mitteilungen, die haben so mit Ton drin, wenn so Warnmeldungen vom Wetterdienst kommen. Ich bin ja viel unterwegs im Auto und das ist ganz hilfreich, wenn man vorher weiß, es könnte Glatteis sein. Push-Mitteilungen tauchen auf, wenn plötzlich irgendwas Politisches sich getan hat. Push-Mitteilungen können auftauchen, wenn man Fußballergebnisse eingestellt hat oder berühmte Menschen gestorben sind oder eben auf Wetterwarnungen. Und ich möchte die Frage jetzt mal in den Anfang stellen und euch weitergeben. Wie würden denn die Push-Mitteilungen aussehen, wenn Jesus wiederkommt? Und haltet euch mal gerade, wie ihr sitzt, tauscht mal aus, wie stellt ihr euch vor, wie lautet so eine Push-Mitteilung kurz bevor Jesus wiederkommt? Wenn es doch funktionieren würde, was könnte dann stehen? Einfach mal zu den Nachbarn. Kurz austauschen, was denkt ihr? Was könnte da drin stehen? Also diese Frage war eingeplant, die hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Folien die richtigen waren. Vorschläge, was würdet ihr sagen, wie könnte so eine Push-Mitteilung aussehen?
Ich glaube, ich bin ganz auf die Idee, was zu schicken. Ich bin so überrascht und so. Ich bin gar nicht auf die Idee, was zu schreiben.
Du kriegst jetzt nicht auf die Idee, was zu schreiben, okay?
Ich weiß nicht, ob jetzt da noch was passiert, was zusammenbricht oder so. Dann tröstet, wenn ihr das alle seht, fürchtet euch nicht. Ich komme aber nicht. Ich bin dann bei dir.
Du hast eine Trostmitteilung?
Trostmitteilung.
André Ding, ja?
Bist du bereit? Der Tag aller Tage ist da.
Bist du bereit, ja? Natürlich wissen wir nicht, wie die Kuschelmitteilung aussehen würden. So vier Punkte habe ich mal, wie sie die vorkommen könnten. War die Frage? Die vorkommen könnten. Die erste könnte ich mir so vorstellen, endlich Hoffnung für die Welt. Ich lese mal einen Text dazu. Wenn jemand zu euch sagt, aus Matthäus 24, 23 folgen wir jetzt, wie so in einzelnen, die Verse einzeln durch. Matthäus 24, 23 bis 25. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten irre zu führen. Denkt daran, ich habe es euch vorausgesagt. Hoffnung für die Welt ist eigentlich das Thema überhaupt. Wie lange hoffen die Menschen zum Beispiel in Nordkorea schon darauf, dass sich was ändert? Ich weiß gar nicht, ob ich, solange ich lebe, das weiß gar nicht, wie lange die Diktatur jetzt schon im Laufen ist, für mich wird Nordkorea immer mit einer schrecklichen Diktatur verbunden. Oder wie sehr würden sich die Menschen im Iran auf ein neues Regime freuen? An einem Tag soll es über 10.000 Tote gegeben haben, von der Regierung abgemetzelt. Oder wie groß ist die Hoffnung auf Gesundheit, ein Ende aller Seuchen? Die WHO ist zum Hoffnungsträger geworden, hat sich selbst zu einem ausgerufen und fast alle Länder unterwerfen sich ihr. Aber auch ohne solche brutalen Regierungen, ob Deutschland, Europa, Ukraine, Russland, USA, kann man irgendein Land ausschließen, wo nicht irgendwo die Hoffnung ist, es sollte besser werden? Und das wird sich so weiterentwickeln, das ist ein Zeichen der Zeit. Denn das lesen wir hier, dass es ganz viele Hoffnungsbringer, Heilande geben wird. Die Sehnsucht nach einem Heilsbringer, einem Messias, wird die Welt beherrschen, heißt es. Es wird Männer und Frauen geben, die sich viel versprechen. Oder von denen man sich viel verspricht. Und es wird sein, dass sie sich als dieser Heilsbringer auch präsentieren. Dass sie sich an die Stelle von Jesus Christus stellen werden, den Heiland überhaupt. Aber jeder, der sich an die Stelle von Jesus Christus setzt, der sich an die Stelle eines Messias, eines Retters setzt, ist ein Antichrist. Anti kommt vom Griechischen und heißt an die Stelle von. Anti wird oft mit Gegenpolen so verbunden, aber wörtlich heißt es an die Stelle von. Jeder, der sich an die Stelle von Jesus Christus setzt, ist dieser Antichrist. Jeder, der sich Stelle einnimmt, für die Jesus sein Leben gegeben hat, Hoffnung für uns zu geben, vor diesem warnt Jesus seine Leute und sagt, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. Das ist übrigens die einzige Gefahr, die immer wieder in den Sendschreiben der Offenbarung auch bei Matthäus vorkommt, wo Jesus sagt, lasst euch nicht verführen. Weil der Reiz des Unbekannten, des Größeren, des Besseren, für den sind wir so empfänglich. Vom ersten Atemzug an. Ne? Eva, im Paradies. Sollte Gott euch wirklich das Beste gegönnt haben? Der hat euch das vorenthalten und das vorenthalten. Sollte es an Gott genügen? Die Werbung macht das bis zum Perfektion, muss ich sagen. Ich brauche nichts, dann sehe ich Werbung und denke, oh, das müssen wir doch haben. Die können das richtig gut. Begehren wecken. Du sollst nicht begehren, das ist eines der Gebote übrigens. Jesus sagt, lasst euch nicht verführen. Und dann teilt er uns mit, was wir wissen müssen und was wir wissen sollen. Aber er teilt uns auch viele Dinge bewusst nicht mit, dass wir sie nicht wissen. Da werden wir Offenbarungen noch kommen. Ich werde demnächst eine Reihe nach der Bibelwoche, wenn alles rum ist, über die Offenbarung mit einigen Predigten machen. Da wird es auch nochmal drin vorkommen, dass Gott uns ganz genau in seinem Wort Dinge voraussagt, aber auch sagt, das sollt ihr nicht wissen. Jesus geht es darum, wenn er sagt und vor diesen falschen Hoffnungsträgern warnt, geht nicht den Lügnern auf den Leim. Gebt unbewiesenen Versprechungen nicht mehr Raum als der erlebten Zuwendung Liebe Gottes. Das muss ich zusammenfassen. Denn all diese Verheißungen sind ja nicht bewiesen. Sind Versprechungen, die Schlange damals, die tolle Sachen versprochen hat. Das Paradies haben Adam und Eva erlebt, die Liebe Gottes, das Perfektion, die sie dort erlebten, das haben sie gesehen. Aber da gab es ein Versprechen, noch mehr, wurde natürlich nicht eingehalten. Satan verspricht viel, hält wenig. Werbung verspricht viel, manchmal hält sie es, manchmal nicht. Und trotzdem fallen wir immer wieder darauf rein. Und das ist die Gefahr für die Ewigkeit, dass wir auch darauf reinfallen, dass da tolle Versprechungen sind. Ach ja, könnte doch sein. Und dann wird es ja noch härter, denn diese falschen Messias, diese falschen Heilsbringer, werden sogar Wunder und Zeichen tun. Aber sie sind nicht der Messias. Satan und seine Dämonen können mehr als wir Menschen. Schon bei Mose lesen wir, als das Volk in der Versklavung war und Mose das Volk befreien sollte, bekam Mose von Gott gesagt, welche Wunder und Zeichen er tun soll. Dann heißt es, und die Zauberer des Pharao taten dasselbe. Also Wunder und Zeichen sind kein eindeutiges Hinweis darauf, dass Gott am Werk ist. Auch der Teufel hat viele Mächte und kann mit seinen Dämonen einiges anstellen. Und so lassen Menschen sich leicht verführen, und vor allem dann, wenn es Erlösung verspricht. Ich erschrecke manchmal, wie schnell Menschen, wenn sie krank werden, das medizinisch nicht mehr zu behandeln ist, auch plötzlich okkulte Mächte in Anspruch nehmen. Hauptsache es hilft. Da geht man diesen falschen Weg. Menschen lassen sich so leicht verführen, sehen so schnell in anderen Menschen den, der die Erlösung bringt. Durch Befreiung von terroristischen, der kommunistischen Regimen, vielleicht auch durch Befreiung von zu hoher Steuerlast, zu strengen Gesetzen. Und jeder Politiker, auf den man diesen Messias anwenden möchte, wird irgendwann zerplatzen in diesem Luftschloss, das man um ihn herum aufgebaut hat. Was wir uns unbedingt bewusst machen müssen, dass Jesus hier seine Jünger warnt, also die Frommen, dass sie sich nicht auf falsche Messias, auf falsche Heilsbringer einlassen. Und auch wenn sie Zeichen Wunder tun, besteht die Gefahr, ihnen nachzulaufen. Jesus sagt auch etwas, das uns vor diesem Irrtum bewahren soll. Vers 26, wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, da ist er, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen leuchtet. Also wichtig, wenn Jesus wiederkommt, glaube ich nicht, dass eine Push-Mitteilung auf dem Handy erscheinen wird. Jesus wird live und in echt so wiederkommen, dass jeder ihn sehen wird. Mit anderen Worten, es muss keine Angst davor haben, es nicht hinzubekommen. Muss man nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon Leute erlebt habt, die sagten, ja, Jesus ist schon wieder gekommen, Jesus ist da. Und das passiert schon alles. Es gibt interessante Geschichten. Nee, wenn Jesus wiederkommt, wird die ganze Welt es sehen. Und da muss sich niemand von irgendwelchen wunderbaren Versprechungen vorher verführen lassen. Alle anderen Hoffnungen werden letztlich wie Luftschlösser zerplatzen, bis zu dem Tag, an dem Jesus als Herr sichtbar und als Heiland, als die Hoffnung wiederkommen wird. Dann ist die Hoffnung der Welt da. Bis es soweit ist, könnten noch manche andere Push-Mitteilungen kommen, zum Beispiel die neue Katastrophendimensionen. Jesus sagt voraus, dass diese Welt, das ganze Weltall, aus den Fugen geraten wird. Ich lese weiter. Unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Was lesen wir hier? Hier lesen wir, der Sonne geht das Licht aus. Also keine Angst vor Klimaerwärmung, dann wird es kalt, richtig kalt. Die Planeten verlassen ihre Bahnen. Kometen stürzen auf die Erde. Und das ganze Welt, da kann man sich so vorstellen, wird irgendwann zusammengefaltet und vernichtet. Oder wenn er die Briefe der Jahreslosung denkt, ich habe es da beschrieben, wird die Tonne bekloppt. Ein größeres Durcheinander kann man sich nicht vorstellen. Der Weg dahin wird aber, und das finde ich schon auch beachtenswert, für uns immer vorstellbarer. Wir merken und erleben, wie die Dimension des Bösen, die Eskalationsstufen sich unaufhörlich steigern. Nur ein paar Beispiele, ich habe sie auf dem Bild drauf gehabt. Der 11. September 2001, als mein Flugzeug in die Zwillingstürme flog. Unglaublich. Und der 7. Oktober 2023, als die Hamas Israel überfällt, wahllos alles tötet, was über den Weg läuft, und was ich fast noch schlimmer finde, die ganze Welt jubelt und feiert. Und Israel ist der Böse, wenn es sich verteidigt. Oder der 11. Februar 2026 war der Tag, an dem etwa 10.000 Menschen im Iran umgebracht wurden, auch Ärzte, gezielt umgebracht, weil das Regime verboten hatte, dass die Ärzte verletzte Demonstranten heilen sollen. Unglaubliche Brutalität. Aber wisst ihr, schlimmer geht immer. Darum sage ich nicht, dass das Ende der Fahnenstange ist. Eben, wenn ich an Nordkorea denke, weiß ich nicht, was noch kommt, wie lange es dauern wird. Was mich aber auch zu diesen Eskalationsstufen gehört, ist das hier. Elsa, also meine Frau, sah das Plakat diese Woche in Nordhorn mit dem Hinweis auf dass 1 Million, heißt glaube ich, Tiere misshandelt werden und dafür Geld sammelt. Ist schlimm, ohne Frage, aber das meinte ich nicht mit der Eskalationsstufe, weil ich es viel schlimmer finde. Im letzten Jahr wurden allein in Deutschland 100.000 Kinder abgetrieben, im Mutterleib umgebracht. Das lese ich auf keinem Plakat. Das wird nicht bedauert, das wird gefeiert. Dass jedes Jahr in Deutschland über 100.000 Kinder im Mutterleib getötet werden. Im Osten ist jetzt ein Plakat erschienen von einer Partei, die sagt, Wähler dieser Partei, deren Kinder sollten alle abgetrieben werden. Damit plakatiert. Ganz neu. Wir jammern, dass uns Facharbeiter fehlen, sind aber selbst dran schuld. Wenn man es mal hochrechnet, in den letzten 10 Jahren waren es 1 Million mögliche Facharbeiter allein in Deutschland. Weltweit geht man in diesen 10 Jahren davon aus, dass zwischen 500 und 800 Millionen Abtreibungen stattfinden. Und keiner kümmert es. Unsere Welt sinkt immer tiefer und am Ende wird sie im universellen Chaos untergehen. Die Katastrophendimensionen werden sich steigern, doch am Ende holt Jesus seine Gemeinde. Wer zu Jesus gehört, muss durch vieles durch, aber Jesus wird am Ende seine Gemeinde holen. Da werden Tote lebendig. Und dann gibt es, ich will es mal so sagen, das Hochzeitsfest des Universums. Wenn Jesus als der Bräutigam seine weltweite Gemeinde mit der Braut vereinigt wird. Und dann kommt das Gericht, Und damit endlich Gerechtigkeit für alle. Und dann wird wirklich für immer und ewig der Heiland, die Hoffnung der Welt, da sein. Ob es dann noch Push-Mitteilungen gibt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, zumindest für die Technik so wie heute. Wir wissen, dass bei gewissen Strömungen oder Signalfrequenzen die ganze Technik eh kaputt ist. Atombombe wird verreichen und nichts funktioniert mehr. Von daher, keine Ahnung, aber Jesus ist unabhängig von der Technik und wir dürfen ihm entgegengehen. Eine dritte Frage, sind Gottes Mitteilungen digital oder echt? Push-Mitteilungen können ja sehr nett und hilfreich sein, aber auch unendlich nerven. Ich habe schon gesagt, ich habe bei mir so gut wie alle abgestellt. Durchkommen außerdem gewissen Wetterwarnungen und auch die Nachrichten aus der Familie. Die dürfen durch. Die will ich haben. Immer haben. Die anderen lese ich auch, aber eben dann, wenn ich Zeit habe. Nur, aber sind die Push-Mitteilungen, das ist wirklich so was völlig Neues? Ich glaube, neu ist nur, dass sie hier zu lesen sind. Ich habe ein paar Push-Mitteilungen in die nirgendwo auf digitalen Dingern erscheinen. Aber die du spüren kannst. Wenn du Gänsehaut bekommst, weißt du, ich bin ein bisschen zu dünn angezogen. Dann meldet der Körper, pass auf, dass du dich nicht erkältest. Brauche ich keine Wetter-App, die mir sagt, es wird kalt. Oder wenn du zu niesen beginnst, weißt du, der Körper hat so seine ersten Erreger eingefangen, fängt an dagegen zu kämpfen. Jetzt unterstütze ich mal ein bisschen dabei, dass es nicht richtig zur Krankheit wird. Oder wenn dunkle Wolken aufziehen, wissen wir, jetzt ändert sich das Wetter, dann würde ich keine größere Aktion draußen mehr angehen. Oder wenn der Motor anfängt zu krächzen, weiß ich, jetzt doch mal in die Werkstatt, bevor alles zu spät ist. Merkt ihr solche Push-Mitteilungen, solche Voranzeichen, man kann auch einfach Anzeichen sagen, kennen wir aus vielen verschiedenen Zusammenhängen. Und solche Zeichen der Zeit pushen uns, dass wir darauf reagieren. Das ist ja der Sinn. Ich kriege so eine Mitteilung, dass ich darauf reagiere. Mit wärmer Kleidung, mit dem Versuch, die Krankheit nicht ausbrechen zu lassen oder den Motor zu retten, was auch immer. Und wenn Jesus vom Ende der Welt erzählt und wenn wir das in der Bibel lesen, dann sind solche Mitteilungen, auf die wir reagieren können und sollen. Wenn Jesus vom Ende der Welt erzählt, sagt er uns damit, wir sollen auf seine Push-Mitteilungen achten. Ich blende den Text dazu mal ein. Das sind die Verse 32 bis 33. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum, sagte. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass alle diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohns nahe bevorsteht. Ich glaube, dass das alles in der Bibel steht, nicht um uns Angst zu machen. Er hat mir es deutlich gesagt. Ihr hebt eure Häupter, seid fröhlich, weil ihr wisst, ich komme. Aber es sind so Zeichen der Zeit, auf die wir achten sollen. Dazu braucht man kein Smartphone, dazu reicht die Bibel. Jesus nennt ja das Beispiel des Feigenbaums. Wenn der Früchte bringt, weiß man, jetzt naht die Zeit der Ernte. Und dann weiß die Zeit der Ernte naht, dann guckt man, dass man nicht zu früh, aber auch nicht zu spät erntet. Und ich glaube, genau darum geht es Jesus. Und darum steht das in der Bibel. Wir sollen das, was in der Welt passiert, mit dem in Verbindung bringen, was wir in der Bibel schon davon lesen können. Und damit wissen, Gott ist im Regiment. Das, was passiert, ist alles von ihm gelenkt und geleitet. Er steht letztlich dahinter. Und darum, auch wenn ich mich wiederhole, ist Bibelkenntnis so wichtig. Dass wir wissen, was geschrieben steht. Manchmal erlebe ich immer wieder Menschen, die sehr viele Bücher über die Bibel lesen und wissen, was alle möglichen über die Bibel denken. Haben sie selber nicht gelesen. Wir brauchen dieses Original. Ohne Bibelkenntnis sind wir aufgeschmissen. Darum lest eure Bibeln, verinnerlicht, was Gottes Wort sagt, damit ihr nicht überrascht oder verführt werdet. Und so fordert Jesus seine Nachfolger, damit dich und mich auf die Zeichen der Zeit zu achten und sie richtig zu deuten. Ob unsere Deutung richtig ist, wird letztlich die Zukunft zeigen. Und darum gehe ich auch mit manchen Experten nicht mit, die einem ganz genau erklären, anhand der Offenbarung, die Abläufe, wie das wo passiert. Finde ich spannend. Höre ich mir auch gerne an, aber es gibt ganz unterschiedliche Sachen, Sichtweisen. Mich hat eigentlich seit meiner Jugendzeit die Offenbarung fasziniert. Es war das erste Buch, das ich als Jugendlicher die Bibel komplett durchgelesen habe. Und ich habe ganz viele Bücher über die Offenbarung damals schon gelesen. Wisst ihr, wie viel davon eingetroffen ist, was da drin stand, was kommen wird? Nichts. Dafür entdecken wir andere Sachen, die passieren, an denen wir manches feststellen können. Und was sich bislang bestätigt hat und was sich bestätigt ist, die politische Lage spitzt sich weltweit zu und Israel steht immer mehr im Mittelpunkt. Können wir wieder nachlesen, können wir beobachten. Auch, dass man ohne Zahl nichts mehr kaufen, verkaufen kann, ist erst in meiner Generation vorstellbar geworden. PIN-Codes gab es vorher nicht. Ich auf der Bank angefangen habe, gab es die Dinger noch nicht. Die kamen erst in dieser Zeit. Und ob am Ende die Zahl auf der Stirn eingebrannt ist oder ob Johannes schlicht und ergreifend Face ID, kennt ihr das gesehen hat? Ohne die Zahl kann man nichts kaufen. Kennt ihr Face ID, ne? Wenn man da reinguckt, wird es freigeschaltet. Braucht man keinen PIN, nichts mehr eingeben? Klappt auch. Keine Ahnung, aber es ist vorstellbar geworden. Ne? Das, was mit ihm steht, ist vorstellbar geworden. Bis vor ein, zwei Generationen vor mir haben viele noch gesagt, der Johannes war unter Drogen, hat die Offenbarung geschrieben hat. Wie kann man sich sowas ausdenken? Das hat er sich nicht ausgedacht. Er hat aufgeschrieben, was Gott ihm gezeigt hat. Das finde ich so wunderbar. Wir haben in der Bibel ein Buch, das uns einen Wegweiser gibt, das sagt, es passieren schreckliche Dinge, aber dann kommt Jesus. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Auch, dass die Könige und Völker sich zusammentun und dabei auch Könige ohne Völker mitmischen, ist nachvollziehbar geworden. WHO, UNO, das sind keine Völker dahinter, aber die unterwerfen Volk für Volk und mischen mit. Oder wenn man noch spitzer hingehen will, ich hatte vor kurzem jemand darauf aufmerksam gemacht, auch Bill Gates und Elon Musk schaffen das auch. Einzelleute, die Einfluss nehmen. Was habe ich jetzt gelesen? Der Elon Musk hat einen Satelliten abgeschaltet, jetzt haben die Russen Probleme mit ihren Drohnen, weil die nicht mehr fliegen können. Einzelne Menschen. Wahnsinn. Steht in der Bibel dran. Achtung, ich sage damit nicht, dass das genau die Dinge sind, die in der Bibel beschrieben sind. Das sage ich damit nicht. Aber was ich sage, es ist für uns vorstellbar geworden, dass das kommt. Es ist nicht mehr irrational. Und ich glaube, es ist unsere Sache, dass wir einfach darauf aufmerksam bleiben, wie es weitergeht, welche Entwicklung das weiternimmt. Das gilt ja für alle prophetischen Texte, egal ob wir bei Daniel, Hesekiel, Offenbarung das lesen oder eben hier bei der Endzeit, jede Rede Jesus. Es soll uns aber das eine deutlich machen, dass das, was wir erleben, uns nur deutlich macht, wir sind wieder einen Schritt weiter auf Jesus zu. Wieder einen Schritt näher an dem, dass er wiederkommen wird. Und so sagt Jesus, achtet auf die Zeichen der Zeit. Das wollen wir tun, sie zu ignorieren, wäre genauso falsch, wie zu früh zu sagen, genauso ist es. Geduldig abwarten ist das Stichwort, auch wenn das Abwarten manchmal eine größere Herausforderung ist. Ich habe noch eine vierte Push-Mitteilung. Und jetzt wird es ganz spannend, weil die plötzlich die völlig anders anhört. Alles wird wie bei Noah sein. Party bis zum letzten Atemzug. Matthäus 24, 26 bis 36 bis 42. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmel, sondern mein Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, der Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegkrafte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird angenommen und einer gelassen. Zwei werden an einem Mühlstein mahlen, eine wird angenommen, eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Es wäre schon eine andere Push-Mitteilung, oder? Wenn Jesus kommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs, also Party bis zum letzten Atemzug. Wie war es denn noch damals bei Noah? Die Menschen lebten fröhlich vor sich hin. Das Leben lief ganz normal. Die Menschen waren böse. In dem Sinn, dass sie alles das taten, was Gott nicht wollte. Deswegen hat Gott ja gesagt, ich muss einen Schlussstrich ziehen. Und ich persönlich glaube, dass mit der Sintflut Gott ein Zeichen setzte, bis uns heute zusammen. Ich werde einmal Gericht halten. Versprochen, dann darf es nicht wieder zu tun bis zum jüngsten Tag. Aber Gott wird einmal Gericht halten. In der Zeit Noahs herrschte keine Katastrophenstimmung. Man ließ es sich richtig gut gehen, heute man sagen, man ließ die Sau raus. Man hatte von allem genug zu essen, zu trinken. Sex lebte man, wie man Lust darauf hatte, grenzenlos. Und es wird weiter vorstellen und malt, ausmalt, eigentlich fast wie heute. Eigentlich könnte Jesus sofort wiederkommen. Und auch bei Noah spielte Gott keine Rolle. Und das war das Kennzeichen zur Zeit Noahs. Keiner fragte mehr nach Gott. Nur eine kleine Minderheit, eigentlich Noah. Und seine Familie tickten etwas anders. Dass sie wieder kalten wird und die zu Jesus gehören, immer weniger werden, hat Jesus auch vorausgesagt. Und erleben wir das, ich auch schon heute? Die noch Bibel lesen und sie ernst nehmen, werden immer weniger. Die das alles noch glauben, werden immer seltener. Wo spielt Gott heute noch eine Rolle? Auf nicht einmal mehr in kirchlichen oder gemeindlichen Landschaft. In der letzten Woche habe ich Posts gesehen von 3 Gottesdiensten. Das eine war ein Yoga-Gottesdienst. Das andere war ein Table-Tennis-Gottesdienst. Und das andere war ein Harry Potter-Gottesdienst. Damit die Kirchen voll werden. Wo Gott nicht mehr drin ist, hat alles andere Platz. Wie zur Zeit Noahs. Heute. Aber ohne Noah hätte nichts und niemand überlebt. Noah tat, was der Herr ihm geboten hat. Und genau das machte den Unterschied. Und zwar den Unterschied zu allen anderen. Für Noah bedeutete das richtig Stress. Der war bestenfalls, humorvoll genannt, eine Lachnummer. Von den Eltern, der vielleicht Arno Andreas noch kennt, die haben in einem Lied das mir sehr schön formuliert: Trockenschwimmer Noah baut auf Gott. Mitten in der Wüste baut er sich ein Boot. Trockenschwimmer Noah baut auf Gott. Ein Schiff zu bauen, weit und breit kein Wasser ist. Da gehört man die Klapsmühle. Und der zwingt auch seine Kinder noch mitzumachen. Das ist doch nicht mehr ganz normal. Oder will uns ein schlechtes Gewissen machen? Heute würde man vielleicht sagen, er ist ein gefährlicher, rechtsradikaler Superschwurbler mit Alu-Hin. Also alles, was undenkbar ist. Der wird ausgegrenzt, mit so einem wollen wir nichts zu tun haben. Ganz ehrlich, ich glaube, dass wir als Christen, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, auch immer mehr in solche Kategorien einsortiert werden. Hätte Noah das alles nicht in Kauf genommen, es hätte keine Überleben. Jetzt nicht bei uns bei der Gemeinde. Ich glaube, dass heute genau das ebenfalls unser wichtigster Auftrag ist, Gottes Rettungsplan umzusetzen. Und zwar bis Jesus wiederkommt. Gemeinde soll die Arche für eine Welt sein, die ohne Jesus verloren geht. Wo Jesus drin ist, und Menschen entdecken, da ist der wahre Heilsbringer. Da werde ich gerettet, da bekomme ich Hoffnung, die über das Leben hinausgeht. Und ein ganz starker Vergleichspunkt zu Noah ist auch, dass es einen zu spät gibt. Als das Wasser kam, heißt es, wurde die Arche von Gott persönlich verschlossen. Zu spät. Wer in der Arche war, war gerettet. Wer nicht in der Arche war, war verloren, endgültig, unwiderruflich. Und wenn Jesus wiederkommt, ist es dasselbe. Wer dann nicht bei ihm ist, der ist verloren. 3 kurze Schlussgedanken. Wie passen diese Mitteilungen zusammen? Warum geht es bei Jesus hier den Menschen wie zur Zeit Noahs rundum gut? Warum werden die völlig überrascht sein, wenn Jesus wiederkommt, obwohl die Katastrophe noch immer mehr zunehmen, obwohl die Liebe erkalten wird und das Universum sich zusammenfalten wird? Erschrecke ich auch manchmal drüber. Manchmal sagen wir, den Menschen geht es noch zu gut, wenn es ihnen schlechter ginge, dann würden sie mehr nach Jesus fragen. Lest die Offenbarung. Da heißt an vielen Stellen, dennoch glaubten sie nicht. Wie passt das alles zusammen? Die Schreckensnachrichten und das Partyleben wie bei Noah. Das erste, Jesus verrät uns nur, was wir wissen sollen. Es gibt vieles, was Gottes Geheimnis ist und bleiben wird. Und ich finde es wichtig, dass wir das akzeptieren und stehen lassen. Wie schwer wir uns tun damit, wenn wir alles detailliert vorab wissen wollen, sind vielleicht die ersten Verführungen schon erledigt. Für mich ist ein warnendes Beispiel in diesem Zusammenhang die Schriftgelehrten zur Zeit, als Jesus geboren wurde. Da kamen die Sternforscher aus dem Orient, kennt die Geschichte zum Teil hoffentlich, gehen zum König Herodes. Der Herodes sagt, da müsst ihr zu den Theologen gehen, schickt sie zu den Schriftgelehrten. Die wälzen ihre Schriften und sagen, da müsst ihr hingehen, nach Bethlehem. Und die gehen dahin nach Bethlehem und die Sternforscher finden das Kind, aber die Schriftgelehrten keiner. Keiner will. Haben ihn hinterher nicht hochgekriegt. Warum? Ja, so stellt man uns das nicht vor, das passt nicht zu unserer Theologie. Darum denke ich, wenn wir die Offenbarung lesen, diese Endzeitreden lesen, lasst uns hören, wie Maria im Herzen bewegen. Das ist für mich ein ganz großes Vorbild, als der Engel zu ihr kam, auch in der Weihnachtsgeschichte, sagte, du wirst schwanger werden vom Heiligen Geist. Und damit ihre ganze Ehe aufs Spiel setzte, ihre ganze Lebensplanung über den Haufen warf. Maria keine Ahnung hatte, wie das werden sollte. Sagte Maria nur, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich mache da einfach mit. Und das finde ich eine gute Einstellung, auch im Blick auf das, was kommt. Sagen, Jesus, du weißt, was du tust und wir machen einfach mit. Ich bin dabei, egal was kommt. Und dann sagt Jesus in seinem Wort, was wir tun sollen, worauf wir achten sollen und das soll uns genügen. Und ich glaube, das umzusetzen ist schon Herausforderung. Das Zweite, Jesus betont hier die Endgültigkeit. Zwei tun dasselbe. Übertragen, sitzen im gleichen Auto, teilen sich eine Arbeit, leben derselben Wohnung, gehen vielleicht sogar in dieselbe Gemeinde. Einer ist dabei, der andere nicht. Gerettet ist nur, wer in der Arche ist, wer zu Jesus gehört. Und für den anderen gibt es dann keine Chance mehr. Dann sind die Würfel gefallen. Die Entscheidung, sich nicht für Gott zu entscheiden, gilt dann in alle Ewigkeit. Und ich glaube, diese Tatsache müssen wir uns mir wieder neu bewusst machen. Und auch im Blick auf die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir können keinen zum Glauben überreden, sollen wir auch nicht. Aber auf dieses Rettungsangebot wollen wir hinweisen, sollen wir hinweisen. Und das machen wir in besonderer Weise auch, wenn die Bibelschule Prager kommt. Das ist unser Anliegen, dass möglichst viele Menschen davon erleben, da ist einer, der wirklich Hoffnung bringen kann, auch für ihr Leben. Und das Dritte, Jesus möchte, dass wir allzeit bereit sind. Was wir eindeutig aus der Bibel erfahren, ist, dass das Ende dieser Welt ziemlich uneindeutig ist. Es gibt nämlich kein Datum, keine Uhrzeit, kein Zeitpunkt. Und alle menschlichen Fahrpläne sind begrenzten menschlichen Gedanken entsprungen. Und ich denke, also manche geistliche Väter, große Pietisten, denen man den Glauben nicht absprechen kann, die auch mal sich versucht haben, zu rechnen, dass Jesus 1800 noch was wiederkommt. Kann man nicht. Alle hatten Unrecht. Aber fest steht, dass Jesus wiederkommen wird. Und fest steht auch, dass es auf jeden Fall überraschend sein wird, wie ein Dieb in der Nacht. Und doch zugleich erahnen wir anhand der Zeichen der Zeit zu erkennen. Es geht also darum, dass wir immer und überall bereit sein sollen, Jesus zu begegnen. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Und wir wissen auch nicht, wann wir vor ihm stehen. Und wir wissen auch nicht, ob das dann sein wird, wenn Jesus wiederkommt, oder? Wenn ich heute nachher nach Hause fahre, und voll halbtot bin, stehe ich sofort vor ihm. Zeit abgelaufen. Wir wissen es nicht mehr. Dann ist die Frage, bist du bereit, Jesus zu begegnen? Und weiß dein Umfeld, dass Jesus wiederkommen wird? Und das sind doch diese himmlischen Push-Mitteilungen, die Ereignisse in unserer Zeit, die wir schon sehen können, wo wir sagen, dann guck doch mal, das hat Gottes Wort vorausgesagt. Das mit den Zahlen, das mit den Königen der Welt, dass diese Globalisierung kommt, das, was wir erkennen. Wenn das ins Gespräch kommt, sagt mir, guck doch mal, wir wissen, dass das kommt, aber wir wissen, was danach kommt. Bist du dabei? Jesus möchte uns ermutigen, indem er das sagt. Nicht entmutigen. Und ich glaube, das große Problem ist, dass viele Christen sich entmutigen lassen. Die sehen überall die ganzen Schreckensmitteilungen. Oh, wie schrecklich, da habe ich Angst davor. Ja, kann sein. Aber Jesus sagt das nicht, damit wir Angst haben. Er sagt, dass wir wissen, er kommt bald, es geht einen Schritt weiter. Und eines der schönsten, für mich schönsten Bilder, das zu verdeutlichen, als unsere Tochter noch klein war, also etliche Jahre, Jahrzehnte her inzwischen, und die Windpocken bekam, habe ich zu ihr gesagt, pass auf, du kriegst jetzt ganz viele Pickel und die jucken wie verrückt, darfst du nicht kratzen. Das habe ich ihr gesagt, nicht um ihr Angst zu machen, sondern ich habe gesagt, wenn du kratzt, gibt es Narben, die bleiben. Und wenn du am Schluss keinen Narben haben willst, halt's durch. Ich habe ihr gesagt, was kommt, und zu sagen, es lohnt sich durchzuhalten. Und so verstehe ich auch, wenn Jesus uns in der Bibel sagt, was kommen wird. Es lohnt sich, durchzureisen. Na, das andere zu sagen, okay, ist nicht schön, macht keinen Spaß, aber wir gehen durch. Keiner weiß wann, keiner weiß wie. Doch alle werden ihn sehen, ist ein Lied von Manfred Siebald. Lieber Jesus, sagen möchte ich bitten, dass du uns bereit machst für die Zeit, wo wir dich alles sehen werden. Danke, dass du hier und heute schon unter uns lebst. Danke, dass wir dich erleben dürfen in unserem Alltag. Danke, dass wir dein Wort hören dürfen und entdecken, wie du unser Leben hineinsprichst. Danke für die Zeichen der Zeit, die deutlich machen, dass dein Wort sich erfüllt auch vor unseren Augen. Und Herr Jesus, möchte ich bitten, dass du in dem Ganzen uns immer wieder die Perspektive groß machst, dass wir dir entgegengehen, dem Herrn der Welt, dem Heiland der Welt, der Hoffnung überhaupt. Und ich bitte dich, dass du uns gute Mittel und Wege zeigst, andere Menschen auf dich, diese Hoffnung aufmerksam zu machen. Und ganz besonders bitte ich dich für unsere Einsatzwoche, für die Themenwoche, dass Menschen das entdecken, ob es auf der Straße ist, ob es bei uns im Haus ist, dass du die Hoffnung bist. Und mach uns selber bereit, Menschen dazu einzuladen. Sagen, komm doch mit, zieh dir mal an, hör dir mal an, ob das was für dich ist. Herr Jesus, du bist unsere Hoffnung. Und danke für jeden, der das erleben darf. Und ich bitte, dass jeder gesegnet, der Gewissheit nach Hause gehen kann. Du bist bei ihm und du kommst wieder. Darauf freuen wir uns.